Deutsch, Meier. Passt. Mathe, Müller. Okay, hätte schlimmer kommen können. Französisch, Schmidt. Das wird ein bitteres Jahr. Physik, Wagner. Wagner? Wer ist das denn bitte? So oder ähnlich ging bei mir eigentlich jedes Schuljahr los, wenn dann die Zettel ausgeteilt wurden, wo drauf stand, welche Lehrer in welchem Fach uns unterrichtet haben. Und da muss man das natürlich ausführlich diskutieren, ja. Waren es Schlaftabletten, harte Hunde, unfaire Schleifer? Konnte man sich durchmogeln oder wurden knallhart Leistungen verlangt? Aber am spannendsten waren immer die Lehrer, die man noch nicht hatte, die neu an der Schule waren, die man noch nicht einschätzen konnte. Und da hat man darauf hingefiebert, auf die erste Stunde, um zu gucken, wer ist denn das? Denn diese Frage, wer ist das, die ja auch über dem Gottesdienst heute steht, die war bei den Lehrern echt wichtig. Ja, denn die Antwort bestimmte ja auch das, was man jetzt mindestens ein Jahr würde erdulden oder genießen müssen. Wenn jemand eine Rolle in meinem Leben spielt, dann möchte ich wissen, wer das ist. Wer, wie derjenige drauf ist, für was er steht, was ich zu erwarten habe. Wer ist das? Das sollte eine Frage sein, die ich beantworten können muss. Fest verwurzelt, die Grundlagen unseres Glaubens, darum geht's im Moment in unserer aktuellen Predigtreihe. Wir schauen uns an, an was, an wen wir eigentlich glauben, was die Kernaussagen unseres Glaubens sind. Wir, das ist die Christusgemeinde. Und schon in unserem Namen steckt ein Name, bei dem man sich diese Frage ja stellen sollte. Christus. Wer ist das? Wer ist dieser Christus? Wir glauben, dass Jesus dieser Christus, dieser Retter ist. Und damit sind wir wieder bei der Frage. Ja, wer ist denn das? Markus hat es in seiner Moderation gesagt, na, jeder, der hier ist, muss doch beantworten können, wer Jesus ist. Stimmt dir da nicht zu? Ja, also wäre spannend, jetzt mal mit dem Mikro rumzugehen, fragen, wer ist denn dieser Jesus? Wer ist das denn? Wenn dieser Jesus eine dermaßen zentrale Rolle in unserem Glauben spielt, dann sollten wir wissen, wer er ist. Und noch mehr. Dieser Jesus ist Gottes Antwort, ist Gottes Ausweg auf unsere Katastrophe. Letzte Woche haben wir uns zwei Texte aus dem ersten Buch Mose angeschaut und haben gesehen, dass der Mensch auf der einen Seite Gottes Ebenbild ist. Perfektion. Genial geschaffen. Geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und auf der anderen Seite aber ist da die Katastrophe, die Sünde. Das macht alle gelingende Beziehung, macht den Weg zum Ziel unseres Lebens unmöglich. Wir haben keinen Ausweg. Außer Gott schafft einen. Und dieser Jesus ist dieser Ausweg, von dem ich die letzte Woche geredet habe. Wie genau, das ist ein Grund, sich anzusehen, wer dieser Jesus ist. Und das möchte ich natürlich wieder wie immer mit dem Bibeltext machen. Dabei werde ich dann, das bringt das Thema so mit sich, noch andere Texte ein bisschen mit einbeziehen. Aber die Grundlage soll der Predigtext aus Philipper 2, Verse 6 bis 11 bilden, den ich jetzt euch nach der neuen Genfer Übersetzung vorlesen möchte. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Der Text ist nicht ganz einfach. Der ist ziemlich kompakt. Um euch das so ein bisschen zu erleichtern, habe ich mal versucht, den ein bisschen in grafischer Form aufzugliedern. Und es könnte dann so aussehen. Ihr merkt, ich bin total kreativ. Ja. Am Anfang, das ist hier, Vers 6, ja, da war Gott bei Jesus in allem Gott gleich. In dieser erhöhten Position. Erhöht, da geht es jetzt weniger um oben und unten, so Himmel und Erde, sondern das ist mehr eine Frage nach Autorität. nach Macht. Dann in Vers 7 geht's nach unten. Ne? Abwärts. Er verlässt seine Privilegien und wird ganz Mensch. Der Tiefpunkt ist dann in Vers 8 gekommen. Er stirbt am Kreuz, umgebracht von den Menschen, die er geschaffen hat. In Vers 9 setzt dann die Gegenbewegung ein. Es geht wieder nach oben. Gott erhöht ihn, verleiht ihm erneut Macht und Herrlichkeit. Und die Verse 10 und 11, die beschreiben seine jetzige Stellung. Im wahrsten Sinne des Wortes also ein sehr bewegter Text, in dem man eine ganze Menge über diesen Jesus lernen kann. Und wir gehen heute mal nicht chronologisch vor. Ich fange nicht vorne an und lege bis hinten aus, sondern wir springen mal ein bisschen und fangen mal nicht ganz in der Mitte, sondern fast an in Vers 7. Jesus, wer ist das? Was macht einen Menschen aus? Woran erkennt man einen Menschen? Die Frage ist eigentlich viel zu trivial, um sie zu beantworten. Wir erkennen einen Menschen, wenn wir ihn sehen. Niemand muss beim Anblick eines Menschen auf der Straße überlegen, ist es jetzt ein Mensch oder ein Baum? Oder ist es eine Ameise? Nee, ja, wenn wir einen Menschen sehen, wissen wir, ist ein Mensch. Ja, zwei Arme, zwei Beine, Kopf oben, mehr oder weniger unbehaarte Haut, kann aufrecht gehen, denken, sprechen, alles mehr oder weniger ausgeprägt. Erkennen wir. Ja? Niemand von uns hat Probleme zu merken, das Ganze ist ein Mensch. Und wenn Jesus heute leben würde oder wir ihm damals vor 2000 Jahren begegnet wären, dann wäre für uns überhaupt keine Frage gewesen. Das ist ein ganz normaler Mensch. Das ist ein Mensch wie du und ich. Der sah aus wie wir, der ist rumgelaufen wie wir, ganz normal. Er war keine Lichtgestalt, er schwebte nicht 2 Meter über dem Boden, er hatte keinen Heiligenschein, er lief auch nicht mit frisch schamponierten, dauergelockten Haaren in Mädchennachthemden rum, wie wir es manchmal auf so kitschigen Bildern sehen. In Vers 7 heißt es, im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer wie wir, ein Mensch wie andere Menschen. Und ein Mensch wie andere Menschen, da gehört auch die Optik, das Erscheinungsbild dazu. Aber jetzt muss es ja erstmal klar sein, ob es diesen Jesus überhaupt gegeben hat. Weil also Rotkäppchen war auch eindeutig als Mensch zu erkennen. Aber die hat's nie gegeben. Das ist eine Märchenfigur. Ich hoffe, ich desillusioniere euch jetzt nicht. Aber ja, die hat's nicht gegeben. Im Märchen ist sie erkennbar. Aber der hätte man nie begegnen können. Ist Jesus auch so eine Märchenfigur? Ich kenne so einige Menschen, die das behaupten. Aber die stehen mittlerweile ziemlich allein auf weiter Flur. Heute gilt es in der Forschung als gesichert, dass vor knapp 2000 Jahren ein Mensch namens Jesus gelebt hat, der als Wanderprediger aufgetreten ist und von dem aus sich die Bewegung des Christentums entwickelt hat. Und das ist die säkulare Forschung, nicht die fromme. Also da sind sich eigentlich alle einig. Wie kommen die Forscher daraus? Das Problem an Geschichte ist, wir haben keine Zeitmaschine, wir können nicht zurückreisen, wir können das auch nicht beweisen, indem wir es irgendwie wiederholen. Es kommt auf die Quellen an und auf die Glaubwürdigkeit der Quellen. Und das Neue Testament, das ist die am besten überliefertste historische Quelle, die es auf der Weltgeschichte gibt. Ich kann das genaue Prozedere, wie das funktioniert, jetzt hier nicht darlegen. Wer da Interesse daran hat, im Glaubensgrundkurs nehmen wir uns das ganz ausführlich vor. Nur so nebenbei. Aber dass Jesus gelebt hat, gilt als deutlich besser belegt, als dass Julius Cäsar gelebt hat. Und auch ohne Asterix würde jeder sagen, na klar, hat es Cäsar gegeben, ja, logisch. Und Jesus damit erst recht. Und wenn es ihn gegeben hat, und davon kann man ausgehen, dann war er ein ganz normaler Mensch. Logisch, was soll er sonst sein? Habe ich eben schon gesagt. Wir hätten ihn einfach als normalen Menschen wahrgenommen. Da war rein optisch nichts Außergewöhnliches an ihm. Und auch die Evangelien berichten das so. Er war ein ganz normaler Mensch und hat Dinge getan, die ganz normale Menschen ebenso tun. Nach einem langen Arbeitstag, an dem er von früh bis spät den Menschen von Gott erzählt hat, war er fix und fertig. Und ich kann euch sagen, seit letzter Woche kann ich das voll nachvollziehen. Ja, die 2 Predigten am Sonntag, die haben mich echt geschlaucht. Da war ich platt danach. Und Jesus, das waren nur 2 Predigten, Jesus hat den ganzen Tag gelehrt. Der muss fix und alle gewesen sein. Der legt sich ins Boot und pennt ein. So müde war er. So müde, dass sogar ein Sturm ihn nicht wecken konnte. Wie ein normaler Mensch hat er als Teenie Probleme mit seinen Eltern gehabt. Das lesen wir in Lukas 2. In diesem Alter hat sich Jesus von seinen Eltern abgesetzt, weil er noch nicht nach Hause wollte, sondern lieber in den Gottesdienst. Also hat er es heimlich gemacht. Liebe Eltern, diese Probleme mit unseren pubertierenden Kindern hätten wir gerne, oder? Ja? Es wird in den Evangelien berichtet, dass er ganz gewöhnliche menschliche Bedürfnisse hatte. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er kannte zwischenmenschliche Gefühle. Er hatte seine Jünger lieb. Er hat sich manchmal auch schrecklich über sie geärgert, hat die manchmal regelrecht zusammengefaltet. Zum Beispiel, als die Jünger diskutiert haben, ob sie auf ein Dorf Feuer vom Himmel fallen lassen sollen, weil sie sie nicht aufgenommen haben. Und Jesus dreht sich um und sagt nach meiner Übersetzung, ja sag mal, habt ihr noch alle? Spinnt ihr? Und er wies sie zurecht, heißt es bei Luther. Und dass Jesus auch echt heftig reagieren kann, das wissen wir von der Tempelreinigung. Da wird er richtig sauer und wirft in seinem Zorn Tische um und schmeißt Menschen sehr handgreiflich aus dem Tempel. Also, Jesus war ein ganz normaler Mensch. So weit, so gut. Aber warum spielt das eine Rolle bei uns? Dann unterscheidet ihn doch nichts von anderen guten Menschen, von anderen Vorbildern, wie Mahatma Gandhi, wie Mutter Teresa oder Buddha. Und wir sind ja ganz bewusst die Christusgemeinde und nicht die Buddha-Gemeinde oder die Gandhi-Gemeinde. Was also ist an diesem Jesus dran? War er vielleicht mehr? Unser Text lässt das ja vermuten. Schauen wir mal. Ich werfe die Frage vom Anfang nochmal auf. Jesus, wer ist das? Frag das mal in Neustadt am Marktplatz, in Nürnberg in der Fußgängerzone oder in Bamberg irgendwo. Wenn die Menschen glauben, dass es diesen Jesus gab, dann wird sehr, sehr wahrscheinlich die Antwort kommen, das war ein richtig guter Mensch. Jemand, der uns ein Vorbild sein wollte. Ein Religionsstifter. Jemand, der den Menschen zeigen wollte, wie sie gut miteinander auskommen. Ein richtig guter Mensch eben. War er das? War Jesus ein richtig guter Mensch, ein Religionsstifter, jemand, der sich vielleicht sogar zum Lebensziel gesetzt hatte, Menschen zusammenzubringen, eine bessere Welt zu schaffen, weil er den Menschen zeigen wollte, wie das geht im zwischenmenschlichen Miteinander, wie sie sich gegenseitig behandeln können? Unser Predigtext sagt dazu gar nichts. Also da finden wir nichts davon. Bleibt noch das, was uns Jesus überliefert ist, was er selbst über sich gesagt hat. Hat Jesus selber behauptet, ein guter Mensch zu sein? Oder noch besser, wir schauen, ja, was er denn behauptet hat und was er getan hat. Wie war das Selbstverständnis Jesu? Drei kurze Schlaglichter. Erstens, Jesus hat Titel, Bezeichnungen für sich selbst verwendet. Bei denen sind die Hörer damals sehr hellhörig geworden. Also ja, er nennt sich selbst Menschensohn. 78 Mal in den Evangelien. Das kann einfach nur Mensch heißen. Es ist aber ein Titel, der aus dem Alten Testament kommt. Und dann ist er gleichbedeutend mit Weltenherrscher. In Daniel 7 kommt der Menschensohn auf den Wolken herabgefahren, um die Menschen zu richten. Wenn Jesus sagt, ich bin dieser Menschensohn, ja, da schwingt was mit. Oder im Johannesevangelium, da gibt es die 7 sogenannten Ich-Bin-Worte. Das sind Sprüche, mit denen sich Jesus selber vorstellt. So, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte und so weiter. Und auch da haben die Hörer damals was mitschwingen hören. Gott selbst stellt sich im Alten Testament bei Mose vor mit, ich bin, der ich bin. Und als Mose fragt, ja, was soll ich denn den Israeliten sagen, wer mich geschickt hat? Sagt Gott, sag ihnen, der ich bin hat dich geschickt. Ich bin. Jesus greift das auf und verwendet das für sich. Und ich glaube nicht, dass Jesus diese Formulierungen alle aus Versehen verwendet hat. Das zweite ist, Jesus hat Dinge getan, die ein ganz normaler Mensch nicht tut. Er hat Menschen gesund gemacht, ohne Medikamente, ohne Operationen. Er hat sogar Menschen gesund gemacht, die so krank waren, dass sie schon tot waren. Das machen normale Menschen nicht. Er hat Dämonen ausgetrieben, mit bösen Geistern gesprochen. Und da könnte man jetzt ganz viele Geschichten erzählen. Ich möchte nur eine rausgreifen. 4 Freunde bringen einen Gelähmten zu Jesus. Der sieht ihn an und heilt ihn nicht. Sondern man macht was ganz anderes. Er sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Menschenmenge um Jesus herum ist außer sich vor Zorn. Die flippen voll aus. Weil Jesus hier was tut, was nur Gott machen kann und darf. Sünden vergeben. Das ist rein göttlich. Und in den Augen der Leute damals maßt sich Jesus hier an, Gott zu sein. Dann bringt Jesus diese Leute noch in Verlegenheit, indem er fragt, was ist denn leichter, heilen oder vergeben? Und die müssen dann ein bisschen überlegen, sagen, naja, rein theologisch korrekt ist, heilen ist viel leichter, aber das kriegen wir ja auch nicht hin. Ja? Daraufhin sagt Jesus, alles klar, komm, steh auf, geh heim. Der steht auf und geht heim. Ja? Und damit unterstreicht er seinen Anspruch. Jetzt könnte man diese beiden Sachen, den Titel und das Tun, noch sagen, okay, indirekt, vielleicht hat er es ja gar nicht so gemeint. Aber es gibt noch eine Sache, wo Jesus von sich selbst redet, wo alle Zweifel beseitigt sind. Der Hohe Rat, das höchste religiöse Gremium der Juden, will Jesus beseitigen, hat aber nichts Verwertbares in der Hand. Sie bestechen Zeugen, die verzetteln sich aber. Und am Ende des Prozesses stehen die ohne irgendwas da, mit leeren Händen. Und fast schon verzweifelt fragt der oberste Priester Jesus, sag schon, bist du Gottes Sohn? Wenn Jesus jetzt einfach die Klappe hält oder Nein sagt, dann ist er raus aus der Nummer. Dann können sie ihm nichts nachweisen, nichts. Aber er sagt, ja, ja, du sagst es, das bin ich. Bam. Der Hohepriester zerreißt sein Gewand, Jesu Schicksal ist besiegelt, weil er hier vor Gericht unter Eid stehend nicht gelogen hat und damit sein Selbstverständnis offenbart hat. Und das alles bestätigt genau das, was wir in unserem Predigttext finden. Der sagt, ihr erinnert euch an die Grafik, dass Jesus zuerst ganz oben war, Gott ist und dass er danach wieder auf dieselbe Stufe wie Gott zurückkommt. So, und jetzt stecken wir in einem Dilemma, was ihr vielleicht gar nicht gemerkt habt. Da tritt jemand auf, der behauptet, Gott zu sein. Und dann gibt es in meinen Augen nur zwei Möglichkeiten. Erstens, er war es wirklich. Oder zweitens, der Typ ist vollkommen durchgeknallt. Der ist vollkommen verrückt. Wer sich selber als Gott bezeichnet, der ist alles, aber kein besonders guter Mensch. Kein tolles Vorbild, kein Religionsstifter. Diese Wahl hat Jesus uns nie gelassen. Stellt euch vor, ich stelle mich jetzt hier hin und sage, übrigens, ich bin Gott. Und ich meine das auch ernst. Da bei mir die Möglichkeit 1, dass ich es wirklich bin, ausscheidet, ist klar, welche Möglichkeit dann zutrifft. Würdet ihr denn dann sagen, oh, der Chris, ey, der ist so toll, wie der von sich überzeugt ist, ja, was der eine tolle Meinung von sich hat, oh, der ist sich seiner Sendung so sicher, was für ein Vorbild für uns. Nee, ihr würdet euch zu Recht fremdschämen für mich. Ihr würdet alles tun, um mich hier irgendwie von dieser Bühne runterzukriegen und mich dann irgendwie loswerden oder mir helfen, das wäre mir lieber, ja, aber bestimmt würdet ihr mich nicht als tolles Vorbild bezeichnen, garantiert nicht. So jemanden will man nicht als Pastor. So jemanden, der soll die Gemeinde bitte nicht repräsentieren. Wie viel mehr gilt das dann für Jesus? Wenn er nicht Gott war, sondern nur ein ganz normaler Mensch, dann war er verrückt, denn dann hat er sich für Gott gehalten. Aber dann taugt er sicher nicht dafür, als guter Mensch, als Vorbild, als Weltverbesserer oder Religionsstifter. Ich vermute, ihr ahnt, für welche Option wir uns hier in der Christusgemeinde entscheiden. Jesus Christus ist Gott. Er selber hat sich so gesehen, seine Jünger haben ihn so verstanden und auch die Bibel zeugt davon, unter anderem unser Predigttext. Ihr erinnert euch an die schicke Grafik? Es gibt zweimal dieses Oben. Vers 6 heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Für die Bibel ist ganz klar, Jesus war schon, bevor er als Mensch auf die Erde kam, da. Und er war in allem Gott gleich. Und da es nur einen Gott gibt, muss Jesus Gott sein. Und in Vers 11 wird dann dieses zweite Hochplateau beschrieben. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Herr, das ist ein Ehrentitel, der in der Bibel nur Gott zusteht. Und hier wird er ganz klar Jesus zuerkannt. Weil auch in diesem Text, weil Paulus klar ist, Jesus ist nicht nur Mensch. Er ist kein Verrückter, der sich für Gott hält. Er ist Gott. Wer ist das? Diese Frage müssen wir also so beantworten. Jesus war ein echter Mensch, wie du und wie ich. Nichts Menschliches ist ihm fremd. Und gleichzeitig war er viel, viel mehr. Gott selbst begegnet uns in Jesus. Er war beides, ganz Mensch und ganz Gott. So, alles schön und gut. Aber was hat es mit dem Ausweg zu tun, den ich euch letzte Woche versprochen habe? Letzte Woche habe ich in der Einleitung gerade schon gesagt, ging es um Perfektion und Katastrophe. Der Mensch ist perfekt als Gottes Ebenbild geschaffen, mit dem Ziel, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber die Sünde, das ist nicht die einzelne Tat, sondern unser Gesamtzustand, in dem wir Menschen leben, verhindert das. Wir sind getrennt für immer. Wir leben am Ziel unseres Lebens vorbei. Das hat sich in unsere DNA eingegraben. Wir können nicht nicht sündigen. Es ist ausweglos. So habe ich aufgehört. Und hier kommt der Ausweg Gottes. Er zeigt sich in dem, was ich euch bisher vorgestellt habe, in Jesus. Und mehr noch, er zeigt sich in diesem Symbol, das wir in der Mitte der Grafik sehen. Das Kreuz ist der Ausweg Gottes für unsere Misere. Darf ich mal kurz fragen, wer von euch hat ein Kreuz um den Hals hängen? Warum habt ihr keinen elektrischen Stuhl umhängen? Ja, ernsthaft. Was ihr hier seht, was ihr um den Hals habt, ist eines der bösartigsten Folterinstrumente, die sich Menschen je ausgedacht haben. Der Tod am Kreuz ist so ziemlich das Grausamste, was man einem Menschen antun kann. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, Glaubensgrundkurs und so, kommt das nochmal ausführlich. Und trotzdem ist dieses Folterinstrument das Symbol für unseren Glauben geworden. Warum? Bei einem elektrischen Stuhl fühlt sich das total abstrus an. Aber das Kreuz ist es geworden. Denn genauso wie Jesus nicht nur ein normaler Mensch war, war auch sein Tod nicht das schicksalhafte Geschehen an einem unschuldigen Opfer einer politischen Intrige, sondern geplantes, zielvolles Handeln Gottes. Aber warum? Warum musste Jesus sterben? Und was hat das mit dir zu tun und mit mir? Ich habe da mal eine kleine Illustration vorbereitet. Wo ist Gott? So landläufig, wenn man ein kleines Kind fragt. Oben, ne? So da. Also da oben ist Gott, so die Decke. Decke ist Gott. Einigen wir uns mal darauf. Das hier, diese Hand, das bin ich. Oder du. Also je nachdem, wem die Hand gehört. Ja? So, ich bin dafür geschaffen, in direkter Beziehung mit Gott zu leben. Funktioniert. Wunderbar, ist nichts dazwischen. Gott sieht mich, ich sehe Gott, alles super. So sind wir geschaffen. Wunderbar. Aber dann kommt im wahrsten Sinne des Wortes was dazwischen. Das hier. Das hier ist ein Buch, ein dickes, schwarzes Buch. Und in diesem Buch ist mein ganzes Leben verzeichnet. Jeder Gedanke, jeder Blödsinn, den ich getan habe, den ich tun wollte, der ganze Mist. Das Buch gebe ich niemandem. Das wäre zutiefst peinlich. Und dieses Buch ist im Weg. Ihr seht, was passiert. Die Verbindung ist unterbrochen. Ich kann Gott nicht mehr sehen. Ist vorbei. Ausweglos. Das ist Sünde. Die Verbindung zu Gott ist kaputt, blockiert. Das liegt genau zwischen mir und Gott. Das ist Zielverfehlung. Und ich habe letzte Woche schon Römer 6, Vers 23 zitiert. Der Sünde Sold ist der Tod. Oder anders ausgedrückt, der Preis, den die Sünde mit sich bringt, ist der Tod. Was ihr hier seht, ist unsere Ausgangslage, die wir nicht ändern können. Jeder Mensch hat so ein Buch. Vielleicht ist deins ein bisschen dünner als meins, das mag sein, aber es ist immer noch ein Buch und es liegt trotzdem noch auf dir und kann nur verhindern, dass du Gott siehst. Das steht in Römer 3, Vers 23. Sie sind alle Sünder, jeder Mensch, und euer Buch verhindert die direkte Verbindung zu Gott und tötet euch so. Und jetzt kommt Gott und schafft den Ausweg. Ihr erinnert euch, der Preis, den die Sünde fordert, ist der Tod. Dieser Preis muss bezahlt werden, normalerweise von dir. Du hast gesündigt, du zahlst. Aber jetzt kommt Jesus. Das ist diese Hand. Und dieser Jesus, den ich dir eben vorgestellt habe, der ganz Mensch und ganz Gott ist, der von ganz oben nach ganz unten gekommen ist, stirbt für dich am Kreuz, obwohl er kein Buch hatte. Er war vollkommen und perfekt. Nichts hat ihn von Gott getrennt. Und er zahlt den Preis. Für dich und für mich. Er nimmt das Buch von mir zu sich und das Buch ist weg. Und damit ist meine Verbindung wieder offen, wieder frei. Der Preis ist gezahlt. Jesus hat den Tod besiegt. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt in den Evangelien, warum schreit Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum verlässt Gott ihn? Wegen deinem Buch. Das ist der Moment, wo dein Buch auf Jesus draufkommt und die Verbindung zwischen ihm und Gott weg ist. Das ist es, warum Jesus schreit. Darum ist das Kreuz in unserer Grafik auch so dick und fett gemalt gewesen, weil es das Zentrum unseres Glaubens, das Zentrum des Auftrages Jesu war. Das ist der Auftrag Gottes für ihn gewesen, den Preis für mich zu zahlen, den Preis für dich zu zahlen, mein Buch wegzunehmen, den Weg frei zu machen zu Gott. Also, nach perfektem Start und der direkt folgenden Katastrophe schafft Gott in Jesus den Ausweg. Darum ist es für unseren Glauben essentiell, diesen Jesus zu kennen. Die Frage, wer ist das, ganz genau beantworten zu können. Es kann keinen christlichen Glauben ohne Jesus geben. Ich habe letzte Woche sehr viel Lob für meinen Predigtschluss bekommen, für meine Jungschar-Cliffhanger-Sache. Und ich habe mir gedacht, ach, was einmal funktioniert, das funktioniert auch nochmal, ne? In Jesus hat Gott den Weg freigemacht zu einer heilen Beziehung zu ihm. Der Preis der Sünde ist bezahlt. Aber nur weil die Voraussetzung geschaffen ist, heißt es doch noch nicht, dass es für dich gilt. Oder für mich. Wie funktioniert das, dass dieses Buch von hier nach da wandert? Was kostet das? Wie funktioniert das? Wie bekomme ich das in mein Leben? Diese Frage nächste Woche hier im Gottesdienst. Amen.